fürchtet euch nicht, so hat Jesus immer wieder gesagt zu seinen Jüngern, auch nach der Auferstehung. Ihr erinnert euch ja, die Jünger haben sich erstmal eingeschlossen. Der Raum war zu, keine Ahnung, Rollladen runtergelassen oder wie auch immer. Das war der Anfang, könnte man sagen, der Christenheit nach der Kreuzigung. Und dann kommt Jesus in den Raum und er muss ihnen Mut machen, denen, die voller Angst sind. Und das, diese Auseinandersetzung, die Frage des Mutes und des freudigen Bekenntnisses zum Glauben, das ist eine, die ist bis heute geblieben. Können wir mutig, freudig zu unserem Glauben stehen? Der Wind hat sich nämlich ganz schön geändert. Und wenn man ehrlich ist, dann muss man sagen, naja, ja, ich würde sogar sagen, die letzten 15, 20 Jahre, hat die Kritik am christlichen Glauben erheblich zugenommen. Man könnte sagen, ja, zumindest in der veröffentlichten Meinung, ich habe kürzlich, weiß nicht, irgendwo auf Twitter so ein Tweet bekommen, da hieß es, naja, wenn ihr ChatGPT fragt, was sind eigentlich die Errungenschaften des Christentums, dann kriegt ihr Antworten, die lauten, das Christentum hat eine einheitliche, gute, gesunde Ethik in die Welt gebracht. Menschen sind sich in der westlichen Welt weitestgehend über eine bestimmte Ethik einig. Das Christentum hat sehr viele diakonische, soziale Einrichtungen hervorgebracht. Das Christentum hat auch letztlich Wissenschaft und Erkenntnis gefördert. Also, das ist, wenn man die künstliche Intelligenz fragt. Die ist nämlich zum Teil intelligenter als die normalen Leute. Denn dann heißt es unter, wenn ihr aber auf Twitter oder X oder wie das jetzt immer heißt, wenn ihr da guckt, da kriegt ihr Antworten. Ja, das Christentum hat Missbrauch von Kindern gebracht, Verdummung der Menschen mit religiösen Ideen und ich weiß nicht, irgendwas Drittes war noch genannt. Wenn man in die Welt hineinschaut, dann muss man sagen, ja, der christliche Glaube steht viel, viel mehr im Feuer, und zwar bis in die Ethik hinein, dass man sagt, die christliche Ethik ist schädlich. Ich habe bei mir vor der Tür, also in Kassel, einen Verein, der nennt sich Verein für Glaubensreform, und ein früherer evangelischer Theologieprofessor ist da der Leiter, der Kopf. Jedenfalls haben die ein Manifest herausgebracht und eine Eingabe beim Europäischen Parlament gemacht. Und zwar soll es als Verletzung der Menschenrechte erklärt werden, einen Menschen als Sünder zu bezeichnen. Diese Ethik, dass man einem Menschen sagt, du bist Sünder, du hast Böses getan, du musst dich verantworten, kehr um, ändere dein Leben. Immerhin, Gott gibt dir die Möglichkeit umzukehren. Das soll unethisch sein. Warum? Naja, man raubt damit den Menschen den Mut. Kindern darf man sowas gar nicht sagen. Also da gibt es wirklich Leute, die überlegen, ob man nicht christlichen Eltern ihre Kinder wegnehmen sollte, weil die bringen denen Sachen bei, die einfach schlecht sind. Man soll doch seine Kinder ermutigen und ihnen sagen, was sie alles können. Naja, wie sollen Christen darauf reagieren? Wir schauen einmal in den ersten Petrusbrief. Der beginnt ja damit, dass Petrus den Christen, die ja unter Bedrängnis, Verfolgung leiden, Mut macht. Mit der Auferstehung. Also Kapitel 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Aber dann fordert er auch heraus, dass wir uns verantworten und verantwortlich leben mit diesem Glauben an den auferstandenen Jesus. Und da schlagen wir jetzt mal ins dritte Kapitel, da habe ich ein paar Verse ausgesucht, die uns heute leiten sollen. 1. Petrus, Kapitel 3, von Vers 13 lese ich. Und wer ist, der euch schaden könnte, wenn ihr doch dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Ehrfurcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Petrus in der Mitte dieses Abschnittes sagt, also ihr sollt bereit sein, auf die kritischen Fragen Antworten zu geben. Ehrlich gesagt, es ist schön, wenn Leute kritische Fragen stellen. Meistens stellen sie gar keine wirklichen Fragen. Also die meisten Angriffe auf den christlichen Glauben sind eher so, dass einem gesagt wird, ich möchte darüber nicht reden. Bitte antworte mir nicht, sag nichts, sondern wenn ich das schon angreife und wenn ich sage, dein Glaube ist sowieso, keine Ahnung, irgendwas aus früheren Jahrhunderten übergeblieben, in der Zukunft brauchen wir sowas nicht mehr oder wie auch immer, dann soll man einfach nur schweigen. Aber umso schöner, wenn Leute wirklich fragen, was ist deine Hoffnung? Was erhoffst du dir? Und warum erhoffst du dir das? Gib Antwort, verantworte dich. Also das ist ja schön im Deutschen, dass wir dieses Wort haben, ne? Verantwortung, weil das tatsächlich damit zu tun hat, dass wir Antwort geben, dass wir nicht schweigen, sondern die Fragen der Menschen, auch die kritischen Fragen, beantworten. Nun, die Umstände, unter denen Petrus das hier von den Christen fordert, die sind ganz schön herausfordernd. Also Petrus nennt keine Einzelheiten in dem Brief, aber er spricht, also er gebraucht das Bild vom Feuer zum Beispiel, also und sagt, das ist ganz schön heiß, die Angriffe. Ne? Also wie genau, manche sagen, ja, da ist gemeint, dass dann auch Christen in der Arena verbrannt wurden oder so, aber das muss, glaube ich, gar nicht unbedingt sein. Das sind Bilder. An anderen Stellen, im Kapitel 4 spricht er davon, dass Christen geschmäht werden, beschimpft werden. Und das war offensichtlich auch ziemlich von Anfang an in der Christenheit schon der Fall. Das ist also gar nichts Neues, wenn wir das auch bemerken. Also ich habe kürzlich mal wieder, bin ich auf so eine alte, uralte Zeichnung, wahrscheinlich aus dem ersten oder zweiten Jahrhundert stammt. Da hat jemand ein Kreuz gezeichnet und da ist ein Esel dran gekreuzigt und davor sieht man so eine Figur, die da niederkniet und dann gibt es so einen Spottvers darunter, Alexander betet seinen Gott an. No, da hat jemand, Graffiti war das, hat jemand an die Wand gekritzelt und es ist dann bei irgendeiner Ausgrabung gefunden worden, wie der christliche Glaube verspottet wird. Wir glauben an einen, der gekreuzigt wurde und auferstanden ist, ja, auch. Aber wie gesagt, das kam da jetzt nicht vor. Wir sollen uns also verantworten, auch unter schwierigen Umständen. Und wenn wir hier genau hinschauen, dann sehen wir, dass auch die Art, wie wir antworten, sehr genau beschrieben wird. Das ist nämlich nicht jede Art, wie wir antworten, ist angemessen. Das Erste, was Petrus hier sagt, ist, fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Also er sagt, wir sollen uns ohne Furcht verantworten, ohne Angst. Das ist ganz wesentlich für den christlichen Glauben. Paulus schreibt mal dem Timotheus, das war, glaube ich, auch eher so ein etwas ängstlicherer Mensch. Er sagt, wir haben keinen Geist der Furcht oder Verzagtheit empfangen, sondern der Liebe. Auch der Besonnenheit. Des Mutes, der Heilige Geist, der uns geschenkt ist, der macht uns Mut zu antworten. Insofern kann man sich fragen, wie ist es denn eigentlich normalerweise, wenn man angegriffen wird? Naja, es gibt zwei Reaktionen. Ne? Üblicherweise entweder zurückschlagen mit den gleichen Mitteln. Das ist so das Spontane, da muss man meistens gar nicht lange drüber nachdenken. Das haben auch Christen immer wieder gemacht. Übrigens auch bis heute. Ja, also die dann, keine Ahnung, das Christentum wird angegriffen. Okay, wir schimpfen auf die Woke-Linken oder wie sie auch immer gerade heißen. Ich weiß nicht, ob ihr die Wörter überhaupt kennt, macht nichts. Aber no, wir suchen uns also jetzt eine Gruppe, wir schimpfen auf die Leute und zahlen es ihnen praktisch mit gleicher Münze ein. Ist nicht das, was die Bibel eigentlich von uns will. Sondern, hier ja, haben wir schon gehört, ne, sogar mit Sanftmut und mit Ehrfurcht vor den Menschen. Auch wenn sie noch so einen Blödsinn von sich reden und auch noch so schlechte Argumente haben. Also einfach zurückschlagen, das ist nicht der christliche Weg. Der andere, der hier angesprochen wird, das ist auch was ganz Natürliches, nämlich, dass man den Schwanz einzieht, also dass man klein beigibt, dass man den Mund hält, dass man sagt, naja, wenn die das so halt denken, wir sind ja noch hier so kleine, eingeschworene Gemeinschaft, wir können hier noch so denken, was wir wollen. Sobald wir da draußen sind, dann sagen wir es nicht mehr so genau, ne? Damit wir nicht angegriffen werden. Das ist eine Haltung, die tatsächlich ziemlich weit verbreitet ist, die, ich glaube, sogar unser christliches Denken, auch unsere christlichen Gemeinden weithin geprägt haben. Ich habe manchmal gesagt, naja, wenn wir wirklich sagen würden, was wir denken, dann würde das Christentum noch viel mehr angegriffen, noch viel deutlicher. Wir haben aber eine große Fraktion, die letztlich Kompromisse macht, die auch manchmal aus Furcht, wie auch immer, also allerlei Kompromisse macht und einknickt vor den Angriffen. Das ist die andere Seite. Ja, es ist euch eigentlich schon klar. Also weder zurückschlagen noch Schwanz einziehen kann die richtige Reaktion sein. Das ist nicht christlich, sondern ohne Furcht für das einstehen. Aber das ist halt nicht so einfach. In der DDR gab es ja Zensur. Also das heißt, wer ein Buch veröffentlichen wollte oder einen Zeitungsartikel oder so irgendwie was, da wurde kritisch gefragt, ob das denn mit der herrschenden Ideologie des real existierenden Sozialismus übereinstimmt. Das Lustige nur war, die waren praktisch arbeitslos, die Leute. Die hatten gar nichts zu tun. Weil die Zensur stand, die war schon, das hat schon jeder vorher gemacht. Das heißt, die Schere im Kopf. Also man hat schon eigentlich sich selber vorher zensiert. Ich kann mich erinnern, zu DDR-Zeiten, wir waren ja immer mal da war ich dann auch irgendwie unterwegs. Ich weiß gar nicht mehr, ob der Jörg dabei war oder nicht. Wir waren mal irgendwann zusammen auch unterwegs. Aber da, aus irgendeinem Grund, musste ich telefonieren und da gab es ein Telefon. Und dann sagte schon jemand, naja, denk dran, also wenn du das Telefon, das knackt da immer so drin, das erinnert dich daran, dass jemand mithört, wenn du da redest. Also überleg sehr genau, was du sagst, damit dann du nicht Probleme kriegst. Ja? Und dann geht halt die Schere im Kopf an, man redet nur noch über die Dinge, die möglichst keinen Anstoß erregen. Und dann sind wir Christen tatsächlich so nette Leute, die alle Themen, die Anstoß erregen könnten, besser aussparen, lieber nicht drüber reden. Das ist kein christlicher Weg. Aber es ist auch nicht einfach, ja, wie man dann damit umgeht. Kürzlich saß ich irgendwo an einem, keine Ahnung, war es ein Geburtstagstisch oder sonst was, ist ja auch egal. Jedenfalls hat dann jemand ganz toll erzählt, wie herrlich das ist, irgendein Nachbarsjunge, der entdeckt hat, dass er doch eigentlich ein Mädchen ist und jetzt angefangen hat mit Hormonen und Operationen und so weiter, sein Geschlecht zu verändern. Oder ihr Geschlecht, wie auch immer. Ja, alle haben genickt. Und dann habe ich natürlich überlegt, ja, was, wie, ich kann ja nicht eigentlich dagegen reden, oder? Obwohl ich das für den falschen Weg halte. Also nicht, dass jemand ernsthafte Probleme haben kann mit seinem eigenen Körper. Das gibt es. Ganz ohne Frage. Aber der Weg, sich umoperieren zu lassen oder sein Leben lang Medikamente zu nehmen, der ist nicht gut, diese Lösung. Es ist keine Lösung. Naja, was macht man dann? Also eigentlich brauchte es an der Stelle nur eine ganz einfache Frage. Die Frage hieß nämlich, ja, geht es ihm oder ihr denn jetzt besser? Und plötzlich änderte sich an diesem Tisch das Gespräch total, weil wer da gerade noch so begeistert erzählt hat, wie toll das alles ist, der musste zugeben und sagen, naja, es ist eigentlich kein Problem gelöst. Die Probleme hat die Person immer noch genauso, also vor allen Dingen psychische Probleme. Und ich erinnere mich an eine Situation, ich war auf einer Hochzeit eingeladen, saß neben einer, für meinen ersten Eindruck, hübschen jungen Dame, die allerdings als Junge geboren war. Und ich habe dann nur gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Also das heißt, die musste ständig auf ihr Smartphone gucken. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich, das machen viele Menschen. Aber dann habe ich mal so rüber geschielt und gesehen, die guckte immer auf ihr eigenes Bild. Sie musste sich selber vergewissern, indem sie die ganze Zeit auf ihr eigenes Bild geschaut hat. Und dann habe ich gemerkt, naja, ich konnte mal zu den jungen, hübschen Damen gehen oder mal ein Tänzchen wagen. Ich konnte auch mit den Junggesellen auf der Hochzeit reden und so weiter. Aber das war für diesen als Mann geborenen, jetzt als Frau lebend, nicht möglich. Er passte nirgendwo mehr hin. War einsam. Sehr traurig. Nicht dazu in der Lage, ein Leben zu führen. Und dann muss man halt sagen, ja, in dem Moment, wo man solche Fragen ganz vorsichtig stellt, merkt man, die Welt, die da so dargestellt wird, die ist weitestgehend gar nicht so. Und jetzt merken wir was. Ich weiß nicht, ob ihr mal 1984 gelesen habt. Also, und da gibt es ja auch eine Zensurbehörde. Und die Zensurbehörde ist genauso arbeitslos wie in der DDR. Die ist nämlich am Ende nur damit beschäftigt, die Vergangenheit umzuschreiben. Und das ist auch etwas, was wir heute beobachten. Man versucht im Grunde genommen, die Geschichte zu ändern. Also, um jetzt hier nochmal, ohne Furcht. Wofür in ethischen Fragen? Ich hoffe, wir stehen für das, ich sage jetzt mal, christliche Bild von Familie. Also schlicht und einfach heißt das Papa, Mama und Kinder. Natürlich gibt es andere Formen, es gibt Menschen, die alleine leben oder verwitwet sind und so weiter. Aber die Grundform von Familie ist ganz klar. Familie ist auch nicht da, wo man sich jetzt einfach nur nett findet. Und dann sagt man, ja, an meinem Arbeitsplatz, das ist doch meine Familie oder so. Das wird uns in Filmen immer mehr dargestellt. Da arbeitet man daran, das alles zu verändern. Und dann geht es sogar so weit, wenn man jetzt in kirchlichen Verlautbarungen liest, da heißt es plötzlich, die Familie sei eine Erfindung des Biedermeier. Ich weiß nicht, ob ihr den Herrn Biedermeier kennt. 1848, da gibt es tolle Bilder. Da war tatsächlich das Bild, also das man gemalt hat, so Familien, die mit Sonnenschirmchen durch die Wiesen gingen und so weiter, das war da ganz beliebt. Vater, Mutter, Kind oder Kinder. Aber dann behauptet man einfach, da sei die Familie erfunden worden. Vorher hätte sie nicht gegeben. naja, jeder von uns könnte wissen, die Vergangenheit ist anders gewesen. Ne? Man könnte schon in die Bibel schauen, da findet man ganz normale Familien. Also, was will ich sagen? Wir könnten uns jetzt einschüchtern lassen. Ja, ihr mit eurem Bild von Familie, das ist ja alles nur irgend so ein konservatives Zeug und das engt dann auch noch Leute ein und was weiß ich was, diskriminiert Menschen, die anders leben wollen und so weiter. Und dafür wird auch die Vergangenheit geändert, also das ist die moderne Zensur, die, wie gesagt, George Orwell in seinem Buch ziemlich genau beschrieben hat. Die sind ständig damit beschäftigt, die Vergangenheit, sogar die Zeitungen von früher umzuschreiben und so weiter, damit man solche Dinge nicht mehr merkt, ja? dass vieles gar nicht stimmt, was da behauptet wird. Also, jetzt müssen wir natürlich fragen, wie kriegen wir denn Mut? Ja, es ist einfach, fürchtet euch nicht. Jetzt verantwortet euch mutig. Und da muss man sagen, ja, wie werden wir mutig? Es ist gar nicht so einfach. Der Apostel Paulus gibt selber mal zu, als ich zu euch nach Korinth kam, da kam ich mit Furcht und Zittern. Paulus selber kam sich, der war ja offensichtlich irgendwie so ein kleines Männchen, der war auch jetzt rhetorisch nicht so besonders gut. Sie haben ihm dann vorgeworfen, tolle Briefe kannst du schreiben, aber deine Predigten sind langweilig. Ja, also wie gesagt, wir müssen, wenn wir das so ein bisschen rauslesen, dann merken wir, na so ein, Schadprediger war der Paulus gar nicht und hatte auch eine gewisse Furcht. Aber wie ist er damit umgegangen? Wie hat er die überwunden? Nur eins, und das wird auch hier in dem ersten Petrusbrief deutlich. Wir haben eine Botschaft und einen Glauben, der ist extrem wertvoll. Und es geht bei dieser Botschaft um Leben und Tod und Ewigkeit. Also, wie gesagt, ich würde mich jetzt nicht mit jemandem über die beste Schacheröffnung streiten. Ja, darüber kann man diskutieren, ne? Also ob man venezianisch oder, ja, weiß ja nicht, ob ihr überhaupt Schach spielt, ist ja auch egal. Also wie man jetzt Schach spielen möchte oder, keine Ahnung, über Strickmuster, muss man sich auch nicht unbedingt streiten. Es gibt viele Sachen, das ist nicht notwendig. Da muss man eigentlich auch keine Angst haben und wenn irgendjemand sagt, ach du, das ist ja Quatsch, du strickst nur mit 2 Nadeln, ich aber mit 4 oder mit 5, dann sagt man, naja, mach doch, ist gut. Aber wir müssen sehen, das, woran wir glauben und das, was uns Gott gebracht hat, das ist ja was, es findet ja auf einer ganz anderen Ebene statt. Es geht um Leben und Tod. Es ist die Frage danach, wo bin ich in Ewigkeit? Das kann doch was kosten, oder? Petrus beschreibt das hier und sagt, ja, Jesus hat sich das Leben kosten lassen. Schaut doch mal, was der für Widerspruch gegen sich erlitten hat, heißt es im Hebräerbrief dann, damit ihr nicht müde und matt werdet. Schaut doch mal an, was Jesus Christus bezahlt hat, aber nicht für Larifari, nicht für ein bisschen, keine Ahnung, einen anderen Lebensstil, sondern für alles. Für das Leben, für den Frieden mit Gott, für den Glauben, ich bin jetzt ein Kind Gottes. Und da muss man dann sagen, ja, also für die Botschaft, die ich kenne und die ich weitergeben darf, die ist was. Das ist eigentlich das Größte, was ein Mensch bekommen kann. Und jetzt muss ich sagen, jetzt muss ich so weit gehen, es könnte sein, dass ich jemanden unglücklich mache, indem ich ihm sage, so wie du denkst und so wie du lebst, das führt in die Hölle. Aber ich will doch, ich mache das doch nicht, um den Leuten, keine Ahnung, in die Suppe zu spucken und ihnen das Leben, sondern unsere Sache ist doch die, wir wollen doch eigentlich, dass sie gerettet werden, dass sie nicht in die Hölle fahren mit ihrem falschen Leben. Und das soll uns, so sieht es jedenfalls Petrus, Mut machen. Jesus hat sein Leben gegeben. Jesus ist auferstanden. Also Gott hat das bestätigt, diesen Preis, den Jesus gezahlt hat. Und das Ganze hat ein wunderbares Ziel. Wir tun doch jemandem etwas Gutes. Ich habe das mit dem Trans angesprochen. Auch deswegen, weil ich inzwischen in vielen Gemeinden dann sage, bitte stellt euch darauf ein. Es wird nicht mehr lange dauern. Dann werden die Menschen, und das werden ja im Moment immer mehr, das hat sich zum Teil in 3, 4, 5 Jahren verdoppelt an Menschen, die halt versuchen, ihr Geschlecht zu verändern. Das ist ganz in gewisser Weise dramatisch. Aber es gibt inzwischen auch sehr viele, die gemerkt haben, das war ein Fehler. Ja, also, dass ich das an mir habe rumoperieren lassen und so weiter, das war ein Irrweg. Aber es wird nicht mehr lange dauern, dann werden solche Menschen nach Jesus fragen. Die, und vielleicht in unsere Gemeinden kommen, die in gewisser Weise verstümmelt wurden. Das muss man leider so sagen. Also zur Zeit Jesu gab es das auch schon. Da nannten sich die Männer Eunuchen. Ja, die, das hatte nochmal andere Gründe, aber da gab es diese Verschnittenheit auch. Das wird in der Bibel diskutiert. Könnt ihr bei Jesaja nachlesen und auch im Evangelium. Jesus redet davon, dass es die Menschen gibt. Aber dann geht es auch darum, wir sollen die doch dann auch mit Liebe empfangen und mit ihnen umgehen und ihnen zeigen, wie sie jetzt auch nach all dem und durch all das hindurch ein Leben zur Ehre Gottes führen können im Glauben. Ist doch herrlich, oder? Also unsere Botschaft ist ja wieder nicht, wir verdammen alle, sondern unsere Botschaft ist ja, wir wollen Menschen zur Rettung bringen, zur Hilfe. Es ist doch so, ja, das Christentum sagt ganz eindeutig, keine Ehescheidung, ja, kein Ehebruch, bleibt treu. Aber das heißt ja nicht, dass nicht Menschen, die das Scheitern ihrer Ehe erlebt haben, nicht in Gemeinden getragen werden und man sie begleitet und dass man ihnen hilft, irgendwie mit als Alleinerziehende oder wie auch immer mit ihrem Leben zurechtzukommen. Das hat doch die christliche Gemeinde immer getan, ohne die Wahrheit zu verleugnen. Und das sind alles Dinge, die sollen und können uns Mut machen. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt noch was. Ich muss mich beeilen. Ich mache nur die Hälfte. Ist egal. Noch was. Umstände der Verantwortung. Petrus sagt hier, Vers 15, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Da spricht er also von der Verantwortung aus der Heiligung. Und da müssen wir uns jetzt wieder fragen, was ist denn da gemeint? Also, wir haben schon festgestellt, nicht die Angst vor Menschen, nicht die Furcht soll unser Leben bestimmen. Auch nicht der Zorn oder der Hass auf Leute, die irgendeinen Unsinn vertreten oder auch anderen Menschen schaden. Aber was soll dann unser Herz bestimmen, wenn es das nicht ist? Und da müssen wir sagen, mit der Heiligung hier ist gemeint, ich fasse mal zusammen, die Furcht und Liebe zu Jesus. Ja, also Luther hat das ja immer wieder im Zusammenhang mit den Geboten und der Heiligung hat er gesagt, wir sollen Gott fürchten und lieben. Also das war genial, dass er das zusammengehalten hat. Ja. Denn das ist ganz typisch für den christlichen Glauben. Die Ehrfurcht vor Gott und die tiefe Liebe zu ihm. Das gehört zusammen. Und jetzt, wenn das halt mein Verantworten von Menschen bestimmt, nämlich nicht, was eigentlich aus mir herauskommt, vielleicht, dass ich mich vor jemandem ekle, ja, kann sein. Ja, wir sollten das, müssen ja nicht wegreden, das ist manchmal so. Ne? Man muss manchmal wirklich Ekel überwinden, wenn man mit einem Menschen zu tun hat, der Hilfe braucht oder dem man ein gutes Zeugnis geben muss. Aber wenn ich mich dann von dem bestimmen lasse, was in mir drin ist, Furcht, Hass oder Ekel, dann tue ich nicht das, was hier von mir gewollt ist. Und auch nicht das, ich bleibe unter den Möglichkeiten, sondern mein Herz soll bestimmt sein von der Liebe zu Jesus. Also bei dieser Aufforderung, dass wir Christus im Herzen heiligen sollen, geht es eigentlich um unsere Motivation, um die Beweggründe zur Verantwortung. Warum mache ich das? Warum will ich Menschen mit Jesus in Verbindung bringen, zum Beispiel? Es geht da nicht darum, dass ich gut dastehe oder dass ich mich verteidige, sondern es geht darum, dass ich meinen Herrn liebe und dass ich genauso auch möchte, dass andere diesen Herrn kennenlernen. Ich will nicht andere schlecht machen, sondern ich möchte davon bestimmt sein, wie hat sich denn Jesus verhalten? Welche Haltung hatte Jesus zu den Menschen? Und da muss man sagen, auch denen, denen er ziemlich klar mit scharfen Worten gesagt hat, dass sie auf dem falschen Weg sind, die hatte er doch lieb. Die hatte er doch lieb. Und wenn es also darum geht, dass wir Christus in unseren Herzen heiligen, dann geht es darum, dass dieses Wunder in uns passiert, nämlich dass wir die Menschen lieben können. Ich habe ja auch 15 Jahre selber Gemeinde geleitet und da manchmal Gastprediger gehabt, die dann irgendwie von der Kanzel über irgendwelche Leute hergezogen sind. Und da muss ich sagen, da habe ich immer Riesenprobleme gehabt. Ich habe natürlich eine Verantwortung. Und da muss ich manchmal den Gastpredigern sagen, also wenn du über andere redest, die auf dem falschen Weg unterwegs sind, dann erstens, mach es bitte so, dass die auch vor dir sitzen können, ne? Dass die hier in unserer Gemeinde sitzen, dass du über irgendwelche Leute, die ja total abgedreht sind, weit draußen schlecht redest, das ist zu einfach. Das können wir nicht tun, sondern wir wollen doch den Menschen selber die gute Botschaft sagen und nicht nur ihnen irgendwas um die Ohren hauen. Und das bestimmt doch, also hier geht es ja um die Heiligung, das ist doch das, was Jesus von uns will oder was er in uns schafft. Also das heißt, wir müssen uns eigentlich in dem Moment, wo wir, müssen wir uns vorstellen, ich habe jetzt über Transsexualität und das ganze Problematik, müssen wir uns vorstellen, ich habe jetzt eine Gruppe von Menschen vor mir, die damit kämpfen, mit diesem Gefühl, irgendwie ist alles falsch in meinem Leben und ich passe irgendwie nicht und das ist eine schlimme Erkrankung, war es bis vor kurzem, inzwischen ist es aus den Listen der Krankheiten rausgestrichen, aber bisher hat man gesagt, das ist eine schlimme Erkrankung. Und wenn man Menschen kennengelernt hat, die damit zu kämpfen haben, dann ist es auch eine schlimme Erkrankung. Aber wie können wir dann mit Liebe Menschen begegnen? Das würde aus der Heiligung kommen. Das würde daraus kommen, dass Christus mein Herz bestimmt. Und da muss ich immer wieder sagen, das ist letztlich ein Wunder. Ich würde euch jetzt gerne sagen, so macht man das und dann hat man Liebe im Herzen. Aber das ist nicht so einfach. Ich bin ehrlich gesagt immer wieder staunend dankbar, wenn ich feststelle, ich kann einen Menschen noch lieben. Wenn man manchmal, und naja, das geht mir öfter so, dass Menschen mir irgendwie sagen, ich habe mir das nicht ausgesucht, aber die kommen zu mir und sagen mir, was in ihrem Leben los ist und packen aus. Und da kommen oft eklige Sachen zustande, ja. Und raus und ans Licht. Und dann frage ich mich manchmal selbst, ja, muss ich mich jetzt vor diesem Menschen ekeln, der auf so einen verkehrten, verdrehten Weg gegangen ist? Und dann freue ich mich, wenn ich hinterher merke, ich konnte den trotz allem noch lieben. Bitte nicht falsch verstehen, ja? Nicht, dass ich seine Taten gutheiße. Ja, wenn du vor einem sitzt, der seine Kinder in der Familie vergewaltigt hat und Leben zerstört hat von seinen eigenen Töchtern, dann möchtest du den am liebsten hassen oder ihm an die Gurgel springen. Ja? Und der sitzt dann da und tut so, als hätte er gar nichts Schlimmes gemacht und es wäre alles in Ordnung. Und das wäre alles sein gutes Recht gewesen, was er da gemacht hat. Und dann fragt, kann man so einen Menschen noch lieben? Ich war erstaunt hinterher. Ich wie gesagt, ich habe da keine Wunderpille gegessen, sondern ich war erstaunt hinterher und habe Gott dafür gedankt, dass ich den trotz dem noch lieben konnte. Aber bitte nicht, weil ich ihm dann gesagt habe, ja, war alles in Ordnung, war schon nicht so schlimm, was du getan hast. Nein, daran, die Taten bleiben genauso ekelhaft. Aber der Blick auf Jesus heißt doch, Christus starb genau für solche Menschen, die solche Bosheiten getan haben, die so verdreht, die kleinen Sünden und die großen Sünden. Er hat dafür sein Leben gegeben, dass solche Menschen umkehren können, dass sie ihre Schuld bekennen, dass sie Vergebung annehmen, auch Verantwortung tragen, das ist ja vollkommen klar, ja? Sich nicht aus der Verantwortung stehlen, was sie angerichtet haben, aber doch mit Gott in Frieden kommen können. Dafür ist Christus gestorben. Für die Mörder, für die Verbrecher, die neben ihm hingen. Ja? Nicht die zu hassen. Und das ist das, was Gott von uns will und was er auch in uns schaffen kann. Hier heißt es dann noch, dass wir uns eben verantworten sollen mit Rechenschaft und auch mit Rede und Antwort. Dazu sage ich jetzt nicht ganz so viel, dass wir da irgendwie sprachfähig werden. Das wäre nochmal ein ganz eigenes Thema. Und auch in einer guten Weise Antworten geben können. Das ist tatsächlich etwas, da muss man auch ein bisschen dran üben, dass man das kann. Also, aber das geht. Mir begegnen häufig Menschen, die dann sagen, wenn sie so ein bisschen mitkriegen, wen sie da vor sich haben, dann sagen sie, naja, ich würde schon gerne mit ihnen reden, auch über Religion, aber ich möchte nicht bekehrt werden. Ich möchte nicht missioniert werden. Dann sage ich, na gut, darauf können wir uns einigen. Ja, ich will niemanden für einen Verein werben und auch sonst nicht. Dann reden wir einfach nur über Glauben, über Gott. Und dann merkt man plötzlich, da sind viel mehr Menschen offen. Wobei, das ist dann die nächste Erfahrung, je mehr sie merken im Gespräch, jetzt wird es enger, ja? Jetzt läuft darauf zu, dass sie im Grunde genommen selber, da hatte ich ein Gespräch mit einem, ich glaube, irgendwie eine große Rechtsanwaltskanzlei. Jedenfalls hinterher hat er sich dann bedankt und hat gesagt, ich kann mich nicht erinnern, wann ich seit Jahren jemals so ein gutes Gespräch mit jemandem geführt habe. Aber jetzt müssen wir die Sache abbrechen. Jetzt wird mir das hier zu eng. Also, wenn es dann um die Frage geht, ja, wie stehe ich jetzt vor Gott? Also da will ich jetzt. Ja, gut, das muss ich dann respektieren. Das, wie heißt es hier? Auch mit Sanftmut und auch mit einer gewissen Ehrfurcht vor dem Menschen und auch seinem Recht, letztlich Nein zu sagen. Ich hoffe, dass dann trotzdem Gott den guten Samen gebraucht und noch Menschen verändert und neu macht. Aber ich habe natürlich nicht zu richten. Ich bin nicht der Herr über irgendjemanden. Und diese Haltung, wie gesagt, die habe ich mir dann auch erkämpft, dass ich immer sage, ich bin doch gar nicht der Richter über irgendjemanden. Ich urteile gar nicht. Ich muss dann auch manchmal sagen, weißt du, auch über dein vergangenes Leben, ich bin doch nicht dein Richter. Das wäre auch einfach, ja? Ich könnte ganz einfach sagen, ach, komm, war schon nicht so schlimm, was du alles verbrochen hast, ne? Das nützt dir nur gar nichts. Du stehst einmal vor Gott. Mit ihm brauchst du Frieden. Nicht mit mir. Ob ich dich verurteile oder ob ich dich gerecht spreche, das bringt dir gar nichts. Die Frage ist, wie stehst du vor Gott da? Aber wie gesagt, dann wird es eng für viele Leute, dann muss man sie auch gehen lassen. Aber hier ist noch etwas und das ist das Letzte, da mache ich hier Schluss. Ich habe gesehen, ihr wollt noch Kaffee und Kuchen, kriegt ihr dann noch das Letzte, was ich hier noch erwähnen will, das ist am Schluss hier heißt es, die Leute sollen euren guten Wandel sehen. Es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Das ist ein Thema, was auch den ganzen Petrusbrief durchzieht, nämlich, dass zu unserer Verantwortung auch ein gutes Leben gehört. Also wenn wir jetzt denken, da würden nur geschliffene Worte dazu gehören, dann stimmt das nicht. Das macht die Bibel ganz klar. Es sind nicht nur gute Argumente, die sollen wir auch haben, wenn wir sie haben. Ja? Aber begleitet wird unser Verantworten immer davon, dass wir auch, natürlich um Jesu willen, aber auch um des Zeugnisses willen, ein gutes Leben leben. Denn das färbt ab. Also Gott hat oft seinem Volk vorgeworfen, ihr habt meinen Namen verunehrt, ihr seid mein Volk. Und dann macht ihr sowas, jetzt reden alle schlecht über mich, um das mal einige Prophetenworte halt zu übersetzen. Auch dem David direkt, ne, wurde das vorgeworfen. Wie kannst du dich so verhalten? Du wirfst einen negativen Schatten auf Gott, auf seine Botschaft, auf sein Evangelium. Darum müssen wir auch da immer wieder daran denken, ja, wenn Versuchungen, wenn wir merken, wir könnten da oder da auf den falschen Weg geraten, es hat verschiedene Seiten. Ne? Wir können vielleicht selber unser Leben zerstören und was verlieren. Das war manchmal für mich ein Argument, ne? Wenn eine schöne Frau kommt und mir ein unzweideutiges Angebot macht. Und dann habe ich aber sofort vor Augen, was würde ich denn alles damit zerstören, ja? Wenn ich jetzt mit irgendwem ins Bett steige. Vielleicht hätte ich eine Stunde Vergnügen, aber was habe ich dann? Aber was noch viel, viel mehr daran hängt, was wird alles damit geschadet? Wem? Und am Ende eben auch der Ehre meines Gottes. Der schade ich damit, wenn ich halt nicht so lebe, wie es ihn ehrt. Wie gesagt, dass wir alle in Sünde fallen, das gehört zum Leben dazu. Dann stehen wir wieder auf und gehen weiter. Aber der Punkt ist tatsächlich der, unser Leben, der gehört auch zu unserem Zeugnis, zu unserer Verantwortung dazu. Und ist auch ein wichtiges Element. Also Furchtlosigkeit, bestimmt sein von der Liebe zu Jesus, gute Argumente, aber auch gutes Leben. Das alles gehört zu einem verantwortlichen Leben. Warum tun wir das? Können das? Mutig? Unser Herr ist auferstanden. Wahrhaftig auferstanden und lebt. Wir haben viel Grund zu jubeln. Und übrigens, das wäre dann wieder ein Thema, wenn wir uns dann mit der Bibel genauer beschäftigen, dann merken wir, das, was die Bibel an zum Beispiel ethischen Ordnungen und Richtlinien und Geboten hat, das ist eigentlich grandios. Das ist richtig gut. Das kannst du bei weitem aufnehmen mit allen Konzepten, die in unserer Zeit unterwegs sind. Das ist alles viel, viel besser. Ja gut, das mag manchen ein bisschen altbacken vorkommen, aber wenn man genauer hinschaut, dann merkt man, das ist ja richtig klug und vernünftig. Ja. Von daher, schönes Bild von Gerechtigkeit. Viel, viel besser als die Art von Gerechtigkeit, die durch die ein oder andere jetzt moderne, übrigens auch das Wort Vogue kommt eigentlich daher, also von wach oder aufmerksam für Ungerechtigkeit, meint das eigentlich, das war mal der Ursprung davon, die in der Vogue-Ideologie, wie man da Gerechtigkeit beschreibt, da muss man sagen, das, was die Bibel hat, ist viel besser. Was die Bibel über Sexualität sagt, ist viel, viel besser als alle Konzepte dieser Welt. Und so weiter und so weiter. Also, da haben wir auch was Herrliches. Gut, ich sag hier Abend.